Maßnahmenkritiker haben es hierzulande immer schwerer. Die Staatsmacht eskaliert hier oft bis zur Existenzvernichtung. Mit Rolf Krohn hat der Maßnahmenstaat einen kritischen Mediziner ins Visier genommen und ihm die gesamte Existenz ruiniert. Wir lassen den Arzt und Homöopathen hier direkt zu Wort kommen. Mein Name ist Tina Romdani. Willkommen zu Klagepaten TV. Rolf Krohn hat mit seinen Attesten vielen Menschen geholfen. In einem Land, in dem es inzwischen ein revolutionärer Akt zu sein scheint, wenn man seiner Pflicht als Arzt nachkommt, wird so etwas jedoch radikal bestraft. Liebe Zuschauer, bitte helft uns, diesen wichtigen Beitrag zu teilen und zu verbreiten. Teilt, diskutiert diesen Beitrag. Wie immer findet ihr unter klagepaten.de alle wichtigen Informationen und auch wichtige Verlinkungen zu diesem Beitrag. Und neben unserem Spenden-Button findet ihr auch den Button oder den Link zum Hilfswerk Weißen Kranich, der derzeit Rolf Krohn unterstützt. So, ich darf jetzt Rolf begrüßen.
Hallo, liebe Tina. Mann. Hallo, grüß dich.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns bist. Rolf, darf ich bitten, wir zwei kennen uns ja, wir haben uns auch schon auf vielen Demos getroffen und schön im Arm gehalten, wir haben es gerade im Vorgespräch darüber gehabt. Kannst du unseren Zuschauern trotzdem kurzen Abriss geben, wer du bist und was du beruflich machst?
Ja, also mein Name ist Rolf Krohn eben. Ich bin praktischer Arzt und hier in Kaufringen bei Landsberg seit 1996 niedergelassen. Ich bin aber schon länger bekannt, gerade in der impfkritischen Szene, weil ich schon seit 1987 impfkritische oder sagen wir mal besser impfaufklärende Vorträge gemacht habe und eben für sehr viele Patienten mit Impfschäden der Ansprechpartner eben über viele Jahrzehnte inzwischen bin und von daher eigentlich schon sehr, sehr bekannt war in der Verschwörungstheoretiker-Szene, weil ich immer gesagt habe, die bösen Pharma-Menschen, die wollen nicht unsere Gesundheit mit den Impfungen und Impfungen sind nicht so sicher, wie ihr immer behauptet. Und es können schwerste Nebenwirkungen auftreten, die aber in der Regel alle ja runtergespielt worden sind, wie es jetzt mit der Corona-Impfung ja ganz, ganz offensichtlich wird. Also ich bin da sehr, sehr bekannt in der Szene und habe eben auch viele impfkritische Vorträge gemacht. Wir haben auch schon vor Corona die Demonstrationen hier im Raum Landsberg gemacht bezüglich der drohenden und auch durchgesetzten Masernimpfpflicht, die wir ja eben seit dem März 2020 eben haben, dass die Kinder nicht mehr in die Schule oder in den Kindergarten dürfen oder medizinisch Angestellte nicht mehr ihren Job ausüben dürfen oder auch Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen nicht mehr ihren Job ausüben können, wenn sie nicht zwei Masernimpfungen aufweisen. Also da war ich schon in der Szene sehr, sehr aktiv und sehr bekannt. Ja, und jetzt aber durch die Corona-Demonstrationen und durch meine Vorträge zum Thema Maske und auch jetzt eben Testungen und Impfungen bin ich da ja eigentlich sehr in den Fokus gerückt. Ich glaube, am weltberühmtesten wurde ich dann am 29.08., als ich meinen Sohn auf der Demo, wir hatten keine rechtsradikale Demo, sondern eine Friedensdemonstration für Freiheit und medizinische Selbstbestimmung, wo wahnsinnig viele Kinder waren, die auch super friedlich verlief, bis dann eben dieser kleine Stoßtrupp dann in die Masse stieß und meine Kollegin abführte und ich dann eben diesen einen Polizisten fragte, wo ist der Truppeneinsatzleiter und was macht sie mit meiner Kollegin? Und der hat mich dann geschubst. Und das hat man dann im Nachgang eben auf der ganzen Welt gesehen. Das sogar das Jugendamt eingeschaltet worden gegen mich, weil man diese eine kleine Szene, wo der Polizist mich sogar zweimal geschubst hat, eben mit rechtsradikalen Demos und Wasserwerfer und Steine fliegen und so weiter eben in einem Videospot verbaut hat. Und dann sieht es natürlich wahnsinnig dramatisch aus, dass der Krohn sein Kind als Schutzschild vor die Polizei trägt. Und man hat dann tatsächlich mit dem Jugendamt gegen mich ermittelt als Kindeswohlgefährder.
Du hattest deinen Sohnemann auf den Schultern?
Ja.
Na, also als du jetzt Jugendamt gesagt hast, ich muss auch sagen, ich habe gerade Gänsehaut, hatte ich eigentlich so die Hoffnung, dass es gerade andersrum läuft. Dass du als Vater, der ein Kind auf den Schultern hat und von einem Polizist gestoßen wird, dass man sich da eigentlich in die andere Richtung einschalten würde.
Ja.
Naja.
Ja, stattdessen, ich habe ja dann Anzeige erstattet, auch gegen diesen Polizisten. Das hat man dann eingestellt und mir mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass ich diesen Polizisten in Lebensgefahr gebracht habe, weil ich unmaskiert in seine Nähe gekommen bin und er mich nur auf Abstand gehalten hat. Er hat mich also weggeschoben, nicht geschubst, sondern geschoben und dann auch ein zweites Mal noch eindringlicher. Ja, so ist es, wird es halt inzwischen alles verdreht. Opfer-Täter-Verdrehung kennen wir jetzt in vielen Bereichen. Ja, aber das war so der Stein, der jetzt auch nochmal so richtig meinen Bekanntheitsgrad eben nach vorne getrieben hat. In Russland hat man sogar im Fernsehen gesagt, diesem Vater sollte man die Eier abschneiden, damit er bloß keine weiteren Kinder zeugt. So in etwa, nicht in diesem Framing, ist es dann eben weitergelaufen. Ja.
Und das nur, weil man es quasi mit den falschen Bildern kombiniert hat und es als rechts dargestellt hat und das in den alten Medien ausgestrahlt wurde. Ja. So, über das Thema Masken brauchen wir bei Klagepaten, ich glaube, gar nicht mehr viel reden. Es gibt so viele aktuelle Themen, zu denen alles gesagt ist. Es gibt mehr als genug Studien, die das Maskentragen sehr gut durchleuchten und die Gefahren und Schädigungen und Langzeitschäden ganz klar benennen. Aber die Maskenarztteste waren das, was eigentlich zu deiner aktuellen Situation, in der du dich jetzt befindest, geführt hast und über die wir auch sprechen wollen. Also zusammengefasst, hast du im vergangenen Jahr vielen Menschen, die einen Attest benötigt haben, geholfen und warst dann auch einer der ersten Ärzte, die dafür eine Hausdurchsuchung kassiert haben. Wie war damals deine Motivation und wie lief das bei dir mit den Attesten genau ab?
Mei, dass Atteste nichts vor Viren schützen, weiß sogar die Packungsbeilage. Was habe ich gesagt?
Atteste.
Ja, na, dass Masken nicht vor Viren schützen, das weiß sogar die Packungsbeilage. Da muss man auch gar nicht weiter drüber reden, aber der Staat ist da natürlich anderer Meinung. Er wollte ja die Menschen mit Masken schützen. Inzwischen weiß man durch eine groß angelegte Meta-Analyse eben, dass Masken nichts helfen und nur Schäden setzen. Und das ist für mich als Mediziner von Anfang an klar gewesen. Und ich habe mein ärztliches Gelöbnis, Menschen in Not zu helfen. Ich sehe das Ganze andersrum. Wenn ein Staat, eine Regierung Menschen zur Maske zwingen möchte, ja, dann muss erst, wie beim Führerschein, Tauglichkeitstest oder bei einem Tauchzeugnis, erstmal getestet werden, untersucht werden, ärztlich untersucht werden, ist dieserjenige überhaupt in der Lage, aus Gesundheitsgründen eine Maske zu tragen. Dadurch, dass das aber ja nicht verlangt wurde, ja, sondern hier einfach nur verlangt wurde, jeder Mensch, auch kranke Menschen, sollen eine Maske tragen, da war für mich eine rote Linie überschritten und ich als Arzt sehe es als meinen Job an, gerade Menschen mit Beschwerden zu helfen. Wer wendet sich an einen Arzt? Meistens, ich hole das jetzt deshalb aus, meistens eben Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich an einen Arzt wenden, um irgendwelchen wirtschaftlichen Vorteil zu bekommen. Nicht kommen Patienten daher, Herr Doktor, ich habe Bauchweh und Durchfall, können Sie mich eine Woche krank schreiben? Ja? Wissen wir Ärzte nicht, wir können da immer nur auf ein gegenseitiges Vertrauen hoffen, dass wir ehrlich miteinander sind und es auch ernst meinen, dass man mir natürlich auch hier über ZDF womöglich oder eben irgendwelche Schulrektoren, die beauftragt waren, guckt doch mal, wie leicht man an ein ärztliches Attest kommt, ja, dass man mir dann eben auch eine Ente ins Haus gesetzt hat. Ja, kommt vor, ist wie gesagt, wir sind da auch dran, das zu ermitteln und dagegen wegen versuchten Betrugs eben, beziehungsweise Betrug ist da, glaube ich, nicht der rechtliche Ausdruck, sondern zur Beihilfe einer Straftat eben zu ermitteln. Man hat mir einen erfundenen Fall Otto ins Haus gesetzt, ist auch jetzt im Frontal 21 von dieser Reporterin oder Journalistin dort breitgetreten worden. Krohn stellt sogar Atteste für erfundene Menschen aus. Ja, Also wie gesagt, wenn mich eine Mutter oder ein Vater auch per Mail kontaktiert, mein Sohn leidet wie Schweineheinz unter diesem Maulkorb, noch hat er Gott sei Dank keine großen Beschwerden, aber wir wollen auch gar nicht, dass es so weit kommt. Können Sie uns irgendwie helfen, dann bin ich bereit, da für diese Menschen Atteste auszustellen. Ja? Bin ich nach wie vor, man klagt mich an, ich hätte meine ärztliche Sorgfaltspflicht nicht, bin nicht nachgekommen. Wir haben ja sogar in Corona-Zeiten die Auflage bekommen, Menschen krank schreiben zu dürfen, also eine AU, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszustellen per Telefon. Ja, das Patient ruft an, Crohn, ich habe Durchfall, kannst du mich krank schreiben? Ja, kann ich. Weil ich eben im Vertrauen mit meinen Patienten bin, dass sie es ehrlich und aufrichtig mit mir meinen. Ja. So, also wüsste ich jetzt nicht, warum ich meiner ärztlichen Sorgfaltspflicht nicht nachkomme, wenn mich eine Mama anruft und sagt, mein Kind sowieso hat Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Erbrechen, Konzentrationsstörungen, nicht Sinusitis, ganzen Nasenrachenraum mit Herpes voll, die Masken, Dermatitis, Ohnmachtsanfälle und so weiter und so fort, bis hin zu Lungenentzündungen. Dann ist es verdammt nochmal meine ärztliche Pflicht, ein Attest auszustellen. Dadurch, dass aber schon von Anfang an hier massive Repressalien gegen Ärzte hochgefahren worden sind, Schulleiter wurden plötzlich erhoben, sich hier in eine Position zu fühlen, ärztliche Atteste in Frage stellen zu können und zu dürfen. Ja, und dann gab es eben dann Meldungen beim Gesundheitsamt, ich habe hier ein Attest, das scheint ein Gefälligkeitsattest zu sein. Man muss aus juristischer Sicht ja erst einmal klarstellen, was ist eigentlich ein Gesundheitszeugnis und was ist nur ein Attest und was ist ein gefälschtes Attest? Wie kann ich als Arzt ein Attest fälschen? Wie soll das gehen? Ja? Ich könnte jetzt sagen, okay, Frau Meier, ich fälsche jetzt deinen Attest. Du bist jetzt nicht die Frau Meier, sondern du bist jetzt die Frau Müller. Ist es jetzt gefälscht? Ja? Nein, das ist dann ein Fehler. Ja? Aber also wie gesagt, es ist ein riesenrechtliches Gebiet, was sich da auftut. Man möchte natürlich an mir ein Exempel statuieren, weil ich eben sehr großzügig Atteste ausgestellt habe, weil ich habe so viele Anrufe und Mails bekommen aus wirklich ganz Deutschland. Bei uns ist kein Arzt bereit, einen Attest auszustellen. Die haben alle Angst vor Repressalien. Können Sie, und weil ich halt kein Kassenmediziner bin, habe ich mir gedacht, ja, dann kann man mir auch meine Kassenzulassung nicht entziehen. Deswegen habe ich da keine Angst. Deswegen habe ich auch bisher sehr, sehr brav meine Impfaufklärung gemacht, was ein Kassenmediziner so auch nicht kann. Nicht? Da wird auch immer gedroht, dass man die Kassenzulassung entzieht, wenn die Ärzte nicht brav sich ins System einreihen und impfen. Habe ich halt Maskenatteste großzügig ausgestellt.
Ich kenne auch die Situation einer über 70-jährigen Rentnerin, die mehrere Stents hat und Herz-Kreislauf-Probleme hat und der begleitende Arzt über Jahrzehnte eben aus Angst kein Attest ausstellt. Sie hat berichtet, schon letztes Jahr im Sommer mehrfach Kreislaufzusammenbrüche gehabt zu haben, gerade wenn sie einkauft und Einkäufe tragen muss. Und es kam dann wirklich zu diesem Satz, quasi, er war ja nicht dabei, dann sagt sie, soll ich jetzt die Maske so lang aufsetzen und im Kreis laufen, bis sie sehen, dass ich darunter zusammenbreche, dann sagt er, ja, das wäre quasi die einzige Möglichkeit, wie er tatsächlich einen Attest ausstellen könnte, sonst wäre ihm das alles viel, viel, viel zu gefährlich. Und dann muss man mal überlegen, in was für eine Zwickmühle oder unter was für einem Druck die Ärzte stehen. Darf ich fragen, du hast gerade selber angesprochen, es war letztes Jahr wirklich üblich, also abgesehen davon, dass man ja schon immer mehr zu Online-Sprechstunden hingehen wollte und nicht mehr das persönliche Verhältnis zwischen Arzt und Patient so fördern wollte. Bereits vor Corona war es aber letztes Jahr dann der Startschuss, eben auch einfach per Anruf sich Krankmeldungen ausstellen lassen zu können, was ich verstehe beim großen Aufkommen oder gerade eben, wenn Verdacht auf eine gefährliche Infektion ist, dass man, ich weiß nicht, ob jede Praxis mit einem separaten Warteraum ausgestattet ist und. Aber es war erlaubt, per Telefon sich Krankmeldungen ohne Untersuchung ausstellen zu lassen.
Also erlaubt ist das schon immer gewesen, nur man hat angeregt, es so zu tun, um möglichst die Patientenkontakte hier auch noch zu minimieren. Ja, also ich habe schon immer, wenn mich jemand angerufen hat, ich liege mit 40 Fieber im Bett und ich habe in meinen Terminkalender geschaut, ich habe leider erst in 3 Tagen frei, einen Termin frei, dann habe ich den schon krank geschrieben, weil ich einfach Vertrauen mit meinen Patienten, ein Vertrauensverhältnis pflege, nicht? Und wenn ich gesehen habe, ich habe doch noch einen Termin frei, ich fahre da auf einen Hausbesuch hin oder er kommt her. Ich habe ja auch Patienten, die von sehr viel weiter wegkommen. Das ist als homöopathischer Arzt normal, dass man Patienten hat, die auch aus einer anderen Ecke aus Deutschland kommen oder aus der Schweiz oder aus Österreich daherkommen, wenn sie einfach bei sich zu Hause keinen Spezialisten finden, der sie behandeln kann.
Und man mutet auch nicht unbedingt einem Menschen, der mit 40 Fieber im Bett liegt, zu, eine Fahrt auf sich zu nehmen. Aber kannst du uns erzählen, wie war die Abwicklung bei euch? Du hast jetzt schon gesagt, wenn eine Mutter bei dir anruft zum Beispiel und schildert, welche Symptome oder wie der Leidensdruck beim Kind ist, wie habt ihr das abgewickelt?
Also am Anfang war das noch, dass ich das selbst machen konnte. Aber das hat dann irgendwann in einer solchen Geschwindigkeit haben dann die Anrufe und Mails eben zugenommen. Und ich habe ja doch eine sehr, sehr gut gehende Praxis gehabt. Es hat gebrummt. Ich habe von morgens bis abends zu tun gehabt. Da war oftmals nicht einmal ein 2-Minuten-Telefonat zwischendrin möglich. Habe ich mir dann eben Gehilfinnen gesucht, meine Mitarbeiterinnen und Sekretärinnen, und die haben das dann für mich halt mit übernommen, die haben das dann halt vorausgestellt. Ich hatte dann eben auch Vordrucke gemacht, ebenso wie das auch üblich ist in einer Arztpraxis oder auch in Krankenhäusern, dass der Chefarzt nicht mehr handschriftlich unterschreibt, sondern nur noch mit einer also mit vorgedruckten Attesten. Und wir haben aber hier immer coachmäßig uns eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag Zeit genommen, all die Fälle durchzusprechen. Ich habe das dann abgenickt und habe gesagt, ja, da machen wir einen Attest, da machst bitte einen Attest, da machst bitte einen Attest. Nicht? Und dann haben wir am Anfang, es war ja auch noch bis Ende November 2020, war es ja auch noch die Situation, so dass wir noch keine Diagnosen drauf gebraucht haben. Das hat ja dann auch dieses Würzburger Gericht entschieden, dass jetzt plötzlich Diagnosen draufstehen mussten, was meines Erachtens nach überhaupt nicht geht, dass wir jetzt hier einer Verkäuferin, einer Postlerin, einer Tankwärterin oder einen Schaffner im Zug die Atteste unterbreiten sollen mit Diagnosen drauf. Ja, ich habe nicht Kopfschmerzen, Migräne, Syphilis, Fußpilz oder sonst irgendwas. Das geht doch niemandem etwas an. Ja, da war schon dieser Zug eben über dieser Punkt eigentlich schon überschritten. Dann mussten wir natürlich auch Diagnosen draufschreiben und dann habe ich hier auch meine Sekretärin da bevollmächtigt. Nimm bitte die Symptome auf, die Leute haben. Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel, Erbrechen und so weiter, Konzentrationsstörung, Albträume, Panikattacken, Ohnmachtsanneigung, bla 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 und so weiter und so fort. Und ich habe das aber immer mit denen rückgesprochen. Das heißt, wir haben hier immer Telefonate geführt oder die waren auch hier vor Ort, meine Sekretärin, und wir sind das, ja, wie man so Teamsitzungen macht, Arztbesprechungen, sind wir das durchgegangen. Ich habe das abgenickt und habe gesagt, okay, passt, weg, ab auf den Briefkasten, nicht? Genau. Und das hat ja auch in einem großen Style wunderbar funktioniert, aber dem Staat hat es halt nicht geschmeckt. Ja, es wurden dann immer mehr Menschen auf den Demonstrationen oder im Zug oder im Supermarkt mit meinen Attesten aufgegriffen und die hat man kategorisch als falsche Atteste, falsche Gesundheitszeugnisse oder unrichtige Gesundheitszeugnisse eingestuft. Ich war der Fälscher, das heißt, ich habe hier nach § 278 verstoßen und auch die Patienten, die diese Atteste benutzt haben, haben nach § 279 den Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse eine Straftat begangen.
Ja. Es war aber ein Pauschalverdacht, sage ich jetzt mal, der hier erhoben wurde, weil letztendlich müsste ja erstmal geguckt werden und überprüft werden, eventuell durch einen Amtsarzt oder durch wen auch immer, ob es tatsächlich stimmt, ob die Diagnose nachvollziehbar ist oder nicht. Fakt ist, die Atteste sind immer mehr aufgefallen und die Staatsanwaltschaft hat dir nun verboten, als Arzt tätig zu sein.
Das ist Vorverurteilung, nicht?
Genau, also genau. Ich wollte es gerade sagen, das ist sehr, sehr drastisch. Es handelt sich hier um ein komplettes Berufsverbot für dich. Und wäre da, also ganz ohne Prozess, muss man dazu sagen, nicht zunächst eine andere Maßnahme möglich gewesen? als wäre ohne Prozess ein Berufsverbot auszuhängen.
Ja, da ist mein Anwalt der gleichen Meinung. Es gibt ja da immer erstmal die Minimalvariante. Ich weiß nicht, wie das im Rechtsdeutsch heißt. Man hätte mir ja auch im Grunde nur ein unter Eides stattliche Erklärung ein Verbot ausstellen können oder abverlangen können, Maskenatteste auszustellen. Ja, habe ich in letzter Zeit eh nicht mehr gemacht, weil es ja eh keinen Sinn mehr macht, weil mein Name ist dermaßen kaputt gemacht worden, hier auch durch die Presse. Nicht jeder Rektor und jede popelige Postangestellte waren plötzlich in der Situation, einen Arzt in Frage zu stellen. Ja? Aber ein ärztliches Attest ist so lange ein ärztliches Attest, so lange, bis die Staatsanwaltschaft das entscheidet oder eben ein Gutachter das entscheidet oder die Ärztekammer das entscheidet. Meine Atteste haben nach wie vor alle Gültigkeit, nur sieht es die Staatsanwaltschaft anders. Sie stufen jedes Attest grundsätzlich als Fälschung ein. Es geht sogar vom Kultusministerium herab. Ich habe ein Schreiben dort auch vorliegen von einem Kindergarten, wo ausdrücklich vom Kultusministerium herab quasi die Order ging, Atteste vom Kron und anderen Ärzten, die möchte ich jetzt hier namentlich nicht nennen, diese Atteste werden alle grundsätzlich als Fälschung eingestuft. Und es geht dann so weit, dass hier selbst in der Demo in Landsberg ein Polizeihäuptling hier aus Landsberg in Gegenwart meiner Patientin und mir, mit der ich mich unterhalten habe, ja, vor dieser Patientin sagt, ihr Attest wird hier nicht anerkannt, wenn das vom Kron ist. Ich stehe daneben. Ja? Ich frage dann auch, aber wie können Sie jetzt hier vor meiner Patientin sagen, dass mein Attest ungültig ist? Ja, das wissen Sie ja, weil man strafrechtlich dagegen Sie ermittelt. Ja? Die Presse tut dann ihr Restliches dazu. Dann war ja hier am 13.01. die Razzia. Und dann steht dann, Polizei stellt massenweise Beweismaterial sicher. Ja, Beweismaterial bedeutet, es gibt Beweise, dass ich unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt habe. Was die hier sichergestellt haben, sind meine beiden Laptops, die ich bis heute nicht wieder habe, meine Handys, die ich nicht wieder habe, mein Aktenordner, Steuerordner, den man mitgenommen hat, den habe ich zurück. Zwei uralte Festplatten, die hier in meiner Praxis stehen, die aber nicht in Betrieb sind. Und eben einen Patientenbrief sogar hat man mitgenommen. Ja, jetzt fragt man sich hier, wo ist eigentlich der Datenschutz, wo ist hier unser Schweigegelöbnis, absolute Schweigepflicht einzuhalten. Ich habe viele Polizisten, auch in Behandlung, auch Anwälte, sogar einen Richter, der nicht sehr amused darüber ist, dass seine ganzen Daten, sein völlig privates Leben bis hin zu Sexualanamnesen und so weiter, nicht. Und ich habe eine Außenbeziehung hier und da. Und also all diese Dinge liegen jetzt plötzlich irgendwelchen Schnüfflern offen, und ich kann da nichts gegen machen. Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es vertrauliche Patientenakten sind und ich möchte nicht, dass die mitgenommen werden, aber das interessiert die ja gar nicht. Ja.
Was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, dass du ja jetzt auch, du hast gesagt, seit 1996 bist du jetzt da vor Ort ein niedergelassener Arzt. Wir wissen alle, dass im ländlichen Raum auch ein großer Ärztemangel vorhanden ist. Das heißt, die Grundversorgung all deiner Patienten, also die überhaupt gar nichts mit Corona-Maßnahmen, Attesten zu tun hat, ist nun genommen. Also das ist auch eine Situation für alle Patienten, die dein also in einem Vertrauensverhältnis mit dir sind. Und die haben jetzt die große Aufgabe, sich neue Hausärzte zu suchen, können wahrscheinlich nicht mal ihre Patientenakte mitnehmen, wenn die immer noch unter Verschluss ist. Also es bringt ja wirklich nicht nur für dich, sondern auch für all deine Patienten eine große Herausforderung mit sich.
Ja, weil auch viele einfach schon von Pontius nach Pilatus gegangen sind mit ihren schwersten Impfschäden und bei mir Hilfe gefunden haben, Besserung gefunden haben und die haben natürlich Vertrauen in mich und ich darf jetzt nicht mehr. Auch Kinder, die Ohrenweh haben oder mitten in der Nacht 40 Fieber haben oder Krampfanfälle haben oder für die darf ich nicht da sein, nicht? Neulich stand hier eine Mutter mit einem blutenden Kind, kleine Platzwunde am Kopf, die einfach keinen Bock auf Klinik hat, auf Maskenpflicht und auf Testungen und so weiter mit dem Kind, die einfach hier nur ihre kleine Platzwunde versorgt haben wollte. Die musste ich heimschicken. Ja, es tut mir in der Seele weh, ja, meine Patienten hier, also für meine Patienten nicht da sein zu können. Ja, ja, also wir sind dran, mein Anwalt ist da dran und Es geht aber zäh, du weißt, die Mühlen des Rechtsstaates sind sehr, sehr zäh, wenn der Staatsanwalt dann mal eben 3 Wochen in Urlaub fährt und vergisst, die Akte auf die Post zu geben, dann dauert es halt einmal 3 Wochen und es ist keiner da, der sich da verantwortlich für fühlt, bis man dann endlich nach 3 Wochen ihn wieder erreicht. Ja, ich war jetzt 3 Wochen in Urlaub. Ja, wenn da keiner sich drum gekümmert hat, dann tut mir das leid, nicht? Aber
und hier hängen Existenzen dran. Also natürlich bist du derjenige, der jetzt unter diesem einfach ausgesprochenen Berufsverbot ohne jegliche Anhörung, Prozess am meisten zu leiden hat. Wir haben jetzt auch deine Patienten angesprochen, aber letztendlich haben die Maßnahmen der Staatsanwaltschaft ja auch einen viel größeren Radius, sage ich jetzt mal. Denn deine Mitarbeiterinnen, sind die auch betroffen?
Ja, natürlich, weil die ja im Moment auch nichts tun können. Nicht? Die sind sogar in dem Sinne mit betroffen, dass sie auch Razzien bekommen haben. Man hat ihnen auch die Konten gesperrt. Man hat, also es ist unglaublich, ihre Laptops und Handys und so weiter mitgenommen. Mhm. Und die sind natürlich ja, weil sie meine Mitarbeiterinnen sind, nur noch die eine jetzt, die Antje macht nicht mehr für mich weiter, seit Sommer letzten Jahres. Die hat natürlich jetzt im Moment nichts zu tun, ja, außer ständig Termine abzusagen, weil der Terminkalender läuft ja weiter. Jetzt müssen wir jeden Tag immer wochenweise die Termine stornieren, weil ich habe ja keine Ahnung, wie lange das noch bleibt. Mhm. Ich hatte ja gedacht, wir können das innerhalb einer Woche wieder rückgängig machen, weil das in meinen Augen absolut rechtswidrig ist, einfach hier ein komplettes Berufsverbot einfach mal eben so zu verhängen, ohne Gerichtsverfahren, ohne Anhörung, ohne wirkliche belastende Beweise. Ja, also.
Und dazu kommt ja noch, dass gegen euch alle extrem hohe Bußgelder verhängt wurden. Und zwar sind die Forderungen direkt an die Banken gegangen. Kannst du uns den Vorgang beschreiben? Was heißt, wenn ein Bußgeld verhängt wird und das direkt an die Bank geht?
Das ist halt erstmal nur eine Pfändungssumme. Ich habe das so verstanden, dass wenn man einen Heroin-Deal macht, dann wird ja nicht nur das Heroin sichergestellt, sondern eben auch die Kohle. Ja, die da hätte fließen sollen.
Okay, ja.
So, für das Maskenattest ausstellen haben hauptsächlich meine Mitarbeiterinnen, weil die hatten ja die große Arbeit damit, habe ich gesagt, stellt ihr das halt in Rechnung, dann habe ich dann nicht diese ganze Buchhaltung und so weiter und so fort. Die haben halt damit gelebt. Ja, das war also ihre Gage, kann man so sagen. Ja. Und das Geld, was da eingenommen worden ist, hat man jetzt halt als Pfändungssumme, als Heroingeld quasi erst einmal sicherstellen wollen. Bei der Ulrike waren es eben 32.000. Die hat man von Januar weg schon die Konten gesperrt und nicht wieder aufgemacht. Meine Konten waren damals im Januar auch sofort gesperrt worden. Die sind aber dann wieder geöffnet worden. Also ich verstehe jetzt auch die Logik nicht, warum sie jetzt plötzlich wieder gesperrt worden sind. Und auch bei der Antje hat man eben auch noch eine Razzia durchgeführt. Da waren sie allerdings in Norddeutschland viel humaner. Sie kamen in Zivil und nicht mit 30 Leuten mit schwarz vermummt und Maschinengewehre im Anschlag, so in etwa um 6 Uhr in der Früh, dass sie dir die Bude eintreten. Sondern da waren sie wirklich human. Die haben ihr halt das Laptop mitgenommen, das Handy oder das gespiegelt und da ist einfach alles tippitoppi. Aber auch die hat man jetzt auch mit 40.000 Euro gesperrt und mich jetzt mit 73, glaube ich, noch zusätzlich. Also es ist eine Pfändungssumme von 145.000 Euro. Wie die diese Summe festsetzen, kann ich dir nicht sagen. Das ist eine reine Fantasiesumme, aber doch so erheblich, dass ich jetzt eben seit vielen Wochen keine Buchung, keine Lastschriften mehr machen kann. Das ist wirklich schrecklich. Ich komme an mein Geld nicht dran. Selbst mein Schließfach hat man gepfändet. Meine Frau wollte wichtige Dokumente aus dem Schließfach neulich holen und man hat sie nicht mal an unser Schließfach gelassen, obwohl die gar nicht wissen, was da drin ist, ob da Geld drin ist oder kein Geld drin ist. Ist einfach mal eben alles gesperrt. Und jetzt kommt dann eben noch dieser nette Brief von der Commerzbank, dass man mir alle Bankverbindungen, alle Kredite, die ich dort habe, alle Unterkonten und so weiter, alles bis zum 3.8. jetzt kündigt, ohne Angaben von Gründe. Das ist ja einfach, Vater Staat macht seine Arbeit, uns Ärzte kaputt zu machen. Ja.
Also als du das gerade gesagt hast mit dem Schließfach, wichtige Unterlagen, war mein erstes Bild eine Patientenverfügung der Mutter. Na, Mutter liegt im Krankenhaus, es muss entschieden werden und man kommt dann an solche Unterlagen zum Beispiel nicht mehr ran und hat auch überhaupt keine Möglichkeit, schnell und ad hoc mit irgendjemand zu sprechen, um zu sagen, das und das ist da drin, ich brauche das jetzt. Also egal, ob das rechtens ist, was ihr macht oder nicht, aber es greift ja so weit. Das heißt, es ist dir nicht nur der Beruf genommen worden, es sind alle Konten dicht gemacht worden. Dazu die massive Vorverurteilung durch die Medien. Du hast es jetzt im Gespräch mehrfach erwähnt. Beruf und Ruf sind quasi ruiniert. Wie gehst du dagegen vor?
Naja, ich kann nur mit meinen Anwälten dagegen vorgehen. Nicht gegen die Presse kann ich da leider nicht viel unternehmen. Ich hoffe, dass man hier vielleicht über das Presserecht auch noch mal irgendwas bewegen kann wegen Schadensersatzansprüchen, weil die so meinen Ruf kaputt gemacht haben. Ich bin da im Moment ratlos. Meine Anwälte sind dran, das zu knacken oder rückgängig zu machen. Aber wie gesagt, es ist ja kein normales Arbeiten mehr möglich. Ja? Wir haben hier schon, wenn wir durch die Straße gehen, hier im Ort, ständig so das Gefühl, die Leute schauen auf uns, weil es ist eigentlich fast wöchentlich, dass hier bei uns die Lokalmedien, also Zeitungen, irgendeinen fetten, reißerischen Artikel über mich schreiben. Ich meine, ich bin natürlich an der Front. Ich habe zum Beispiel in Lindau auf der Demo einen sehr, sehr langen Vortrag zum Thema Maske gehalten und habe das gleichgesetzt. Warum machen wir das? Warum machen wir alle mit? Wir wissen doch, dass Masken schaden. Selbst die Polizei weiß es nicht. Was macht es für einen Sinn, eine kleine Stoffmaske ständig rauf und runter zu rutschen und in den Bart und wieder rauf und in die Hosentasche? Und dann, wenn Sie da hinten in Ihren Mannschaftswegen alleine hocken, haben Sie keine Masken auf. Die Polizisten dürfen im Übrigen Stoffmasken tragen, weil da schnauft sich's besser durch. Aber Asthmakranke dürfen das nicht. Die dürfen dann niedergeprügelt werden und so weiter. Also ich habe dann eben das Maskentragen als Mitmachen bezeichnet. Alle, die mitmachen, machen sich schuldig. Ja? Und habe das damals eben in Lindau verglichen mit dem damaligen Zeichen. Das möchte ich jetzt hier natürlich nicht mehr zeigen. Da bin ich jetzt auch, also den Hitlergruß habe ich gezeigt, nicht um Hitler zu grüßen, sondern um das symbolisch darzustellen. Mitmachen ist Mitmachen. Wir machen uns alle schuldig, wenn wir mitmachen. Vor allen Dingen die Ärzte, die mitmachen, die eben auch dort in ihren Praxen mit FFP2-Masken sitzen und so tun, als gäbe es ein bösartiges Killer-Virus, nicht nur, weil irgendwelche positiven PCR-Tests meinen, sie können jetzt hier irgendwelche Inzidenzen darstellen, ein Test, der sogar Papayas und Ziegen und so weiter positiv testet. Wo ist unser medizinischer Verstand geblieben? Ja. Aber wir kriegen dafür richtig Kohle, die Ärzte, die so mitmachen, die dann auch eine Testpraxis aufmachen, jetzt sogar eine Impfpraxis aufmachen. Und da ist die Motivation, das zu hinterfragen, natürlich absolut gering. Ja?
Da würde ich, also auf Motivation würde ich mit dir auch gern noch eingehen. Ich habe immer ein tolles Beispiel und dieses Beispiel wurde mir von einem 10-Jährigen gesagt. Und zwar zwecks der Maske und dass alle Maske tragen, da kam, das ist wie in dem Film Die Welle. Und die Erkenntnis war schon letztes Jahr im Mai, also sehr schnell, sehr am Anfang. Und da sehe ich immer wieder, dass die Kinder, die jetzt noch nicht so lange in der Schule sind, im System sind und vielleicht auch einen eigenen starken Willen haben, da muss ich immer an Hesse denken, der das Wort Eigensinn so zelebriert und in der Gesellschaft ist es ja eigentlich sehr verrufen, eigensinnig zu sein. Aber das sieht man, wie die Kinder, die ein Gefühl zu sich und für sich haben, doch ziemlich schnell und eigentlich recht früh ein gutes Gespür für die Situation hatten. Thema Motivation würde ich gern noch anstellen, aber einfach um diese private Thematik bei dir auch abzuschließen, möchte ich ganz arg wichtig erwähnen. Du bist in dem Verein Ärzte stehen auf, der auch das Hilfswerk der Weiße Kranich hat. Bist du engagiert und gut vernetzt und hast natürlich einen Überblick auch über die Anzahl der Ärzte, die sich engagieren. Wir haben im Vorgespräch über die Demo in Konstanz gesprochen, wo es Gänsehautmomente gibt. Vielleicht kannst du das kurz den Zuschauern auch sagen. Geht es vielen Ärzten so wie dir, also in diesem Extremen, oder bist du das einsame Exempel, das hier statuiert wird, das auch die anderen dann eher in der Spur halten soll? Was ist dein Gefühl für die Ärzteschaft?
Ja, also es gibt sehr, sehr viele Ärzte, die kritisch sind. Ich habe ja, wie gesagt, diesen Ärzte stehen auf Bewegung ins Leben gerufen. weil eben schon einige Ärzte eben auch Razzien bekommen haben, weil einige Ärzte eben hier mit dementsprechenden Repressalien belegt worden sind und so weiter, habe ich eben dieses Ärztehilfswerk gegründet. Also die Ärzte stehen auf und mit anderen Ärzten in Verbindung eben dieses Ärztehilfswerk Weißer Kranich, weil es gibt eben Ärzte, die haben keine Rechtsschutzversicherung. Es gibt Ärzte, die brauchen einfach hier Unterstützung. Und so haben wir halt diesen Weißen Kranich eben auch ins Leben gerufen. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass ich eines der ersten Ärzte sein werde, der hier von diesem Ärztehilfswerk lebt. Im Moment lebe ich davon, weil ich ja an kein Geld reinkomme. Ich darf kein Geld verdienen. Und wenn was noch reinkommen sollte von Rechnung, die Patienten noch bezahlen, komme ich ja nicht einmal dran. Mhm. Es ist grausig. Und ich lebe im Moment im Grunde tatsächlich von Spendengeldern. Ja. Und wir haben damals über das Ärzte stehen auf Bewegung haben wir sogar einen Brief verfasst, den 300 Ärzte unterschrieben haben. Inzwischen denke ich mal, wir haben den relativ schnell rausgehauen. Gibt es viele, viele Ärzte mehr, die dort mit draufstehen würden. Also von daher gesehen denke ich, eine Bewegung unter den Ärzten wäre schon da, wenn die Repressalien nicht so groß wären. Ja, und ich sehe das immer so wie diese Zugfahrt über die österreichische Grenze, als es in Österreich keine Maskenpflicht gab und in Deutschland schon. Die Leute fahren über die Grenze und keine Minute später sind alle Masken verschwunden. Ja, also weder die Besatzung des Zuges hat sich verändert, noch die Corona-Aktivität hat sich verändert, noch ist das Virus weniger bösartig, seit wir über die Grenze gefahren sind. Die meisten Menschen tragen nur deshalb Maske, weil sie Angst haben vor Strafen. Und so ist es mit den Medizinern auch. Ja? Die meisten Mediziner sagen nicht ihre medizinische Meinung, handeln nicht eigentlich nach ihrem Genfer Gelöbnis, wider politischer Interessen für ihre Patienten da zu sein, sondern sie machen mit, weil sie müssen, weil sie Angst haben, eben auch plötzlich als Systemkritiker eingestuft zu werden und eben auch eine Razzia zu bekommen. Und es hat ja inzwischen so Überhand genommen, dass ja sogar Anwälte, jetzt ganz jüngst ein Anwalt, sogar eine Razzia ins Haus bekommen hat. Selbst Richter mit Razzien belegt werden, nur weil sie rechts sprechen. Es ist ja unfassbar, was in Deutschland gerade im Moment los ist. Und wehe, du wagst es öffentlich anzuzweifeln, was der liebe Staat hier verzapft. Ja?
Ja, mit deinen Ausführungen sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt gelandet. System, Angst und Geld. Wenn man allgemein in die Medien schaut und zum Beispiel die Verlautbarung der Ärztekammer hört, dann hat man schon den Eindruck, die meisten Mediziner stehen voll auf Regierungslinie. Wie konnte es so weit kommen? Also ist der Druck auf die Mediziner so enorm groß? Jetzt haben wir von dir gehört, die Presse, die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, die hat übrigens ganz aktuell in Hessen eine massenhafte Impfung von Kindern ab 12 aktuell abgelehnt. Also da muss man tatsächlich mal sagen, Gott sei Dank. Andererseits wissen wir es von Kollegen wie dem Herrn Dr. Scheel, dass die Kassenärztliche Vereinigung da auch sehr viel Druck macht. Der ist mir besonders ans Herz gewachsen, weil er aus meinem Heimatort kommt und ich ihn quasi schon seit Kindertagen zumindest immer durch den Ort habe joggen sehen. Aber man sieht also nicht nur die Presse, sondern auch die Kassenärztliche Vereinigung übt Druck aus. Dann haben wir jetzt den Deutschen Ärztetag, der für Furore gesorgt hat, mit der Aufforderung oder mit dem Beschluss, eine massive Impfkampagne zu starten und mit der Forderung, dass Kinder nur noch geimpft Anspruch auf Bildung und Teilhabe haben. Also, Wie schätzt du das ein? Also wie wird dieser Druck quasi, wie kommt der bei den Ärzten an tatsächlich? Also in welcher Form?
Es gab ja eine Aktion gegen diesen Aufruf des Ärztetages eben, dass wir jetzt eine Impfverpflichtung für die Kinder einführen sollten, damit sie wieder regulär in die Schule gehen können. Das hat für großes Empören gesorgt, eben auch unter vielen, vielen ärztlichen Kollegen. Es gab sogar eine Aktion über uns Ärzte für individuelle Impfaufklärung, genau, wo viele kleine Videos gemacht haben, nicht mein Ärztetag. Es sorgt immer für sehr, sehr großen für großes Aufruhr, wenn die Regierung wieder irgendeinen neuen Lapsus leisten. Ja? Und ich sehe das tatsächlich so und mache hier auch gerne nochmal einen Appell an meine ärztlichen Kollegen. Ja? Wir haben Medizin studiert und wir haben vor allen Dingen gelernt, Risiko-Nutzen-Abwägungen zu machen für eine Krankheit, die nachweislich zu 99,9% eine Überlebenswahrscheinlichkeit bietet, ja sogar 99% der Menschen, die Corona durchgemacht haben, es nicht einmal gemerkt haben. Ja? Das heißt also hier eine Erkrankung, wo das durchschnittliche Sterbealter weit über 81 Jahre liegt, also fast sogar über unserer Lebenserwartung. Was brauchen wir da bitte? Eine Impfung. Ja? Dann haben wir hier eine Notfallzulassung für einen Impfstoff, der eigentlich gar kein Impfstoff ist, sondern ein genetisches Experiment, was hier an Menschen stattgefunden wird. Also wir haben weder die Notwendigkeit, einen Impfstoff überhaupt, egal wie der auch heißen mag, ob der Masern-Grippe oder sonst irgendwas heißt, oder Corona-Impfstoff, haben wir keine Notwendigkeit, weil die Zahlen per se schon dafür gar keine Verhältnismäßigkeit liefern. Jetzt hier per Notfallzulassung Medikamente auf den Markt geschmissen, die ja nicht einmal Tierversuche durchlaufen sind und die paar Tierversuche, die man gemacht hat, alle Tiere tödlich geendet sind im Nachgang, dass wir sowas jetzt hier auch noch unterstützen mit unserem ärztlichen Know-how, mit unserem Dabeisein. Ja, Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Man muss sich doch fragen, warum macht man so viel Werbung für einen Impfstoff, ja, der weder eine ordentliche Zulassung hat, also immer noch ein Experiment ist, die Nebenwirkungsraten durch die Decke schießen. Sowas haben wir in 20 Jahren nicht unter allen Impfungen beobachtet im Paul-Ehrlich-Institut, was jetzt hier an Zahlen schon gesammelt wird. Auch Todesfälle, die EMA-Berichte und so weiter. Wie kann man da mitmachen? Also hier mein Appell an euch ärztliche Kollegen, lasst die Finger davon. Ihr macht euch strafbar. Das ist Beihilfe zum Mord beziehungsweise ein Totschlag und ihr werdet dafür vor Gericht stehen. Ja, wir können diese Experimente am Menschen können wir nicht mitmachen wollen. Das gebührt doch unseren ärztlichen Ethos. Wir haben doch mal hier irgendwann einen Eid geschworen. Viele ältere Hasen von uns haben den Hippokratischen Eid geschworen und wir haben doch auch eine Berufsordnung und vor allen Dingen das Genfer Gelöbnis. Ja, hier geht es um das Wohl der Menschen. Und jetzt sollen unsere Kinder als Versuchsexperimente hergenommen werden, Versuchskaninchen hergenommen werden. Jetzt ist das Maß überschritten. Und jeder Arzt, der jetzt hier mitmacht, macht sich schuldig. Ganz klar. Ja? Und es wird im Nachgang alles verfolgt werden. Also jeder Arzt, der hier mitmacht, macht sich schuldig.
Das ist ganz klar und das ist auch die ganz klare Botschaft auch von Ralf Ludwig. Es wird ein Aufarbeitungszentrum geben und genau diese Fälle werden da auch alle recherchiert, alle aufgearbeitet. Ich kann jedem nur empfehlen, eben mal ins Paul-Ehrlich-Institut reinzuschauen, in die EMA reinzuschauen und einfach mal nur ein Gefühl kriegen dafür, dass es in den letzten 5 Jahren für alle Impfpräparate, die am Markt waren, korrigier mich, falls ich falsch bin. 20. Ich glaube, über 5 Jahre.
20 Jahre.
20 Jahre. Es gab 200 Todesfälle. Und
über
dann,
20 Jahre für alle Impfungen, die wir hatten. Nicht? Aber man muss jetzt hier dazu sagen, wer oder was ist das Paul-Ehrlich-Institut? Mhm. Das Paul-Ehrlich-Institut ist die oberste Überwachungsbehörde für Impfstoffe und Blutsera, also Blutprodukte, die hier bis 2013 eine Datenbank hatten, die nur für medizinisches Personal zu melden war. Ab 2013 ist diese Datenbank aufgemacht worden, dass auch Verbraucher ihre Impfschäden melden konnten. Paul-Ehrlich-Institut hat seinerzeit schon beklagt, bei uns melden nur circa 3-5% der Ärzte überhaupt Nebenwirkungen. Das heißt, die Dunkelziffer ist extrem groß. Wir wissen also nicht, wie die Häufigkeit von Nebenwirkungen tatsächlich sich widerspiegelt, weil erstmal nur 3-5% der Ärzte melden. Und wie Professor Zug auch sagte, dadurch, dass wir Impfstoffe nicht doppelblind Placebo kontrollieren, haben wir hier die Situation, dass wir ja überhaupt nichts wissen zu Risiken und Nebenwirkungen. Viele Patienten wissen ja nicht einmal, dass das die Allergie, die Neurodermitis, das Asthma, der Diabetes, die Epilepsie überhaupt durch Impfungen hervorgerufen werden, hervorgerufen worden ist. Das heißt also, hier werden viele, viele Impfnebenwirkungen gar nicht als Impfnebenwirkung in die Registratur kommen. Und dadurch, dass ich ja schon seit 33 Jahren Impfvorträge mache und eben seit über 20 Jahren die Paul-Ehrlich-Datenbank auch immer wieder zitiere, ja, zum Beispiel, wie viele Todesfälle gibt es nach Masernimpfungen oder wie viele Reaktionen, schwerwiegende Reaktionen gibt es nach Masernimpfungen. Und ich sehe, dass diese Sterbezahlen im Laufe der Jahre immer weniger werden. Dann frage ich mich wirklich, was das Paul-Ehrlich-Institut da eigentlich macht. Ja, weil wenn ich 2009 auf 10 sehe, jetzt sind 10 Fälle weniger, 2010 auf 11, jetzt sind wieder 6 Fälle weniger, 2010 auf 11, jetzt sind wieder 20 Fälle weniger, dann fragt man sich ja, wo sind die ganzen Toten denn hin?
Ja? Und trotzdem, also dieser eklatante Anstieg, der auch dort nachzuvollziehen ist.
Und jetzt ist die dazu ja noch wissen, Tina, entschuldige, wenn ich das noch schnell ausführe, nicht? Wenn ein Impfschaden heute offensichtlich wird, dann haben die Ärzte wie früher auch immer so diese Haltung, nein, nein, das hat mit dem Impfen nichts zu tun, das ist jetzt natürlich, du bist jetzt an deinen Vorerkrankungen gestorben. Und da klingelt es doch irgendwie, weil wir doch genau im Frühjahr alle Menschen, die an Corona gestorben waren oder beziehungsweise die gestorben waren, nicht an ihren Vorerkrankungen gestorben sind, sondern an Corona gestorben sind. Du hast dir also das Genick gebrochen beim Skifahren, beim Motorradfahren und so weiter. Nein, du bist ein Corona-Todesfall gewesen. Ja, weil ein Test positiv gemacht worden ist. Und jetzt inzwischen darf man auch wieder einen natürlichen Tod sterben, zumindest mal nach den Impfungen, weil da gibt es keine Impfschäden. Jetzt bist du tatsächlich an deinem Herzinfarkt, an deinem Genickbruch gestorben und nicht an der Impfung. Ja. Also hier werden einfach Zahlen generiert, auch da, wie wir sie brauchen. Aber es ist inzwischen nicht mehr zu verheimlichen, wie rasant die Nebenwirkungsraten in allen Foren, auch bei der EMA, bei der DGAM und bei FIERS, also dieses Vaccine Awarded Reporting System da in Amerika, die FDA, Food and Drug Association, also überall auf der Welt werden Nebenwirkungen so massiv registriert, ja. Auch durch die Presse gehen immer wieder mal kleine, also vor allem die Lokalpressen, kleinere Meldungen, aber über Mainstream hört man da nichts. Die geben sogar Millionen von Euro aus, um jetzt ein Lied zu machen, Baby, lass dich impfen und dann sind wir wieder frei, nicht siehe Österreich, was 1 Million Euro hätte kosten sollen. Nicht Deutschland krempelt die Ärmel hoch, nicht irgendwelche Super-Promis, die sagen, lässt du dich impfen? Antwort A, ja, Antwort B, ja, Antwort C, ja, Antwort D, ja. Also mit einem breiten Smoothie-Grinsen, wo ich mich wirklich frage, warum muss eine Impfung so eklatant beworben werden, wenn das doch der Ausweg tatsächlich aus einer Krise wäre? Man macht Belohnungen für Impfungen, du kriegst 50 Euro, wenn du dich impfen lässt. Ja, in Ohio hat man sogar $1 Million ausgelost für Geimpfte.
Du mit der richtigen wieder, Chargennummer dann, oder wie?
Ja, genau. Du darfst wieder fliegen, du darfst wieder ins Restaurant, wenn du geimpft bist. Ne?
Dann gibt es so berühmte Beispiele, wie zum Beispiel Eric Clapton, der sich hat impfen lassen und ganz klar darüber aufklärt und berichtet, wie es ihm ergangen ist und was für Folgen er erlitten hat und wirklich abrät. Oder hier in Deutschland eine ganz berühmte, ich glaube, 7-Kämpferin, die darüber berichtet, wie ihr Körper die Impfung in Anführungszeichen vertragen hat. Und sowas ploppt dann immer nur ganz nebenbei auf. Das hätte man sich früher nicht vorstellen können. Jetzt hast du vorher aber auch das Thema angesprochen, dann quasi machen Kollegen Testzentren auf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dazu entschieden, keiner meiner Fachärzte, die in ihrer Praxis eine Impfung anbieten, werden meine Ärzte bleiben, weil für mich ist da das Grundvertrauen erschüttert und da kann ich nicht ruhigen Gewissens hingehen und mich unabhängig von diesem Thema behandeln und beraten lassen.
Ja, verstehe ich gut. Es gibt aber Menschen, die wollen impfen. Ja? Die wollen, damit sie endlich wieder reisen, fliegen dürfen, ins Restaurant dürfen. Es gibt ja dieses 3G, getestet, geimpft oder genesen. Die kannst du nicht davon abhalten. Selbst wenn hier Patienten sitzen würden, momentan geht's ja eh nicht, die sagen, ich möchte wieder reisen, ich weiß zwar von den Nebenwirkungen, ich weiß auch, dass man sterben kann, ich weiß auch, dass die Zahlen erschreckend hoch sind, aber ich möchte trotzdem diese Impfung haben. Ja, also ich impfe sowieso nicht, das habe ich noch nie gemacht und ich werde es auch nicht tun. Aber eben bei Kollegen, die das dann eben machen. Das nennt man dann die individuelle Impfentscheidung. Aber hier werden jetzt auch Kinder geimpft. Und da hört es bei mir auf. Ja. Was ich noch erwähnen wollte, ist, ich habe ja vorhin gesagt, dass es viele, viele Presseberichte gibt, die allerdings nicht ins Mainstream gelangen. Ja? Wir haben auf unserer levana-verbund.de-Seite, das ist unser impfkritischer Elternstammtisch, haben wir eine Datenbank zusammengestellt aller Meldungen, die so durch die Presse gehen, Lokalpresseberichte und so weiter, sogar eine Karte, wo man sehen kann, hier in Buxtehude, da ist ein roter Sarg, klick doch mal da drauf und dann kriegst du dann alle Presseberichte, die dazu aufgetaucht sind. Das kann man auf unserer levana-verbund.de-Seite sich anschauen.
Werden wir auf jeden Fall unter diesem Interview auch verlinken. Ich kenne die Karte von vor einigen Wochen und da fand ich es schon erschreckend.
Ja, es ist erschreckend, nicht? Und eben dann kommen auch die ganzen Meldungen dazu von diesen zuverlässigen, ich mach's mal in Anführungsstrichelchen, die zuverlässigen Datenbanken. Ich halte Paul-Ehrlich-Institut nicht für eine zuverlässige Datenbank, aber es ist zumindest mal eine offizielle von den Regierungen ins Leben gerufene Datenbank. Deswegen können wir uns hier natürlich getrost auch darauf beziehen. Es ist aber meines Wissens oder meiner Einschätzung nach nicht einmal ein Tausendstel von dem, was draußen wirklich tobt. Ja? Und ich höre von so vielen Menschen hier, meine Nachbarin hat sich zweimal impfen lassen und ist seitdem gelähmt. Nicht, der hat sich impfen lassen, die ist gestorben, die Eltern bringen das aber nicht damit in Verbindung und so weiter und so fort. Polizeistation hier in der Nähe, nicht alle haben sich impfen lassen, 70% waren eine Woche im Krankenstand und so weiter. Diese Berichte, die hört man Mainstream überhaupt nicht.
Was auch ein wichtiges Thema ist, was ich gerne ansprechen würde, ist, dass ja hinter der Bürokratie und der Justiz, die gerade über dich hinwegrollen, ja auch immer echte Menschen stehen oder sitzen. Kannst du in deinem Fall tatsächlich Personen ausmachen, die dir speziell schaden wollen? Oder siehst du im Gesamten diesen Apparat?
Ja, ich denke, das ist natürlich auch alles Gehirnwäsche, nicht? Wenn jetzt einer immer nur Mainstream liest und jetzt auch noch den Kron im ZDF sieht, was er alles für böse Sachen gemacht hat, seinen Sohn als Schutzschild und den Hitlergruß gezeigt und so weiter und so fort. Und dann war die Polizei noch da, dass da natürlich auch viele aufspringen und sagen, ja, Kron ist ein böser Finger. Und den kenne ich, der wohnt hier sogar bei mir im Ort, nicht so? Der ist ein ganz schlimmer Finger. Der war ja schon immer schlimm, weil der schon immer gegen das Impfen gesprochen hat und ein Homöopath, das sind ja sowieso alles Scharlatane und Betrüger, das ist ein ganz schlimmer Finger. Und dass die natürlich auch persönlichen Affront gegen mich hegen, ist in Ordnung, darf auch sein. Ich muss auch nicht alle mögen, die hier im Ort umeinander laufen. Aber ich denke, das wird ja geschürt. Ja? Meinungsmache wird gemacht. Wird geschürt. Mhm. Und wenn jetzt hier Menschen tatsächlich ein persönliches Novum gegen mich hegen, ist es auch in Ordnung. Ich bin nicht auf dieser Welt, um jeden Menschen zu gefallen. Das habe ich nie gewollt und habe auch dadurch den Mut für mich gehabt, tatsächlich auch gegen hier Menschen anzustinken, die mir tatsächlich auch ans Leder konnten. Ja? Aber ich denke, die Wahrheit wird siegen. Die Sonne kann man nicht leugnen, die Wahrheit kann man nicht leugnen und es kommt alles ans Licht. Ja? Und wenn hier irgendwann mal bewusst oder bekannt wird, dass das alles nur ein Schwindel war, dann werden Sie mir im Nachhinein Recht geben müssen. Ja? Dann müssen Sie es mit Ihrem Gewissen klarkriegen. Ja?
Und jetzt gerade quasi aus Seiten von Behörden, Politik und Justiz merkt man da auch, dass da wirklich Personen dahinter stehen, denen das jetzt wichtig ist, den Kron nicht aus dem Fokus zu lassen und an Pranger zu stellen?
Ja, ich denke, dass man hier als Stadtrat zum Beispiel oder Landrat, wenn ich schon im Vorfeld Demos angemeldet habe und es hat denen nicht geschmeckt, dass ich hier Demos mache, vor allen Dingen gegen die Maßnahmen. Ich habe auch unseren Landrat angegriffen, wie er diesen Scheiß einfach mitmachen kann, hier Lockdowns zu machen, Maskenpflicht zu verordnen, vor allen Dingen die Schulen Maskenpflicht zu verordnen. Der hätte Nein sagen müssen, hat er aber nicht. Ja? Und wenn ich ihn dann persönlich angreife, dass das hier einfach wieder der Aufgabe ist, was Bürgermeister und Landräte und so weiter haben, die hätten sich auch schützend vor ihr Volk stellen sollen, ist natürlich klar, dass hier auch persönliche Interessen vielleicht da sind, Kronen wegzuputzen. Ja? Also ich weiß auch, dass manche Leute hier sehr im bayerischen Raum, gerade die in der Führungsriege sind, Staatsanwälte und so weiter und Landräte sehr, sehr gut befreundet sind mit unserem lieben Ministerpräsident Söder, nicht? Und dass hier in Bayern ein ganz anderer Stiefel gefahren wird als zum Beispiel in Norddeutschland. Als wir jetzt in Berlin zum Demonstrieren waren, also außerhalb der Demo, war völlig normales Leben. Selbst in der Antifa-Hochburg Neukölln oder wie das heißt, da war unglaublich, wie die alle dicht auf dicht in den Cafés aufeinander gehockt sind draußen und so weiter. Und da war nichts von Abstand und nichts von Maske.
Die haben Cafés offen.
Ja, ja.
Das träumt dort, man ja im Süden quasi.
Ja, ja. Ne? Die sitzen dort in Straßencafés und Dönerbuden und Restaurants. Also da hat man echt das Gefühl von normalem Leben. Auch die Polizei ist dort, wenn sie denn nicht gerade im Einsatz sind, sind die total locker. Die stehen total eng beieinander und haben keine Masken auf. Auch in den Wegen, in den Mannschaftswegen zieht man sie ja auch immer wieder komplett ohne Maske da drin sitzen und quatschen und lachen und ratschen. Und dann steigen sie aus, setzen sich die Maske ins Gesicht und prügeln die bösen Demonstranten nieder, die keine Maske tragen. Also es entbehrt jeder Logik. Ja. Also so viel zum Thema persönliche Interessen gegen mich. Ja, wird es geben. Aber auch da, die müssen sich auch irgendwann mal im Spiegel anschauen können, nicht? Und sie werden erkennen, ja, Krohn hat recht gehabt mit dem, was er schon im 9.3. letzten Jahres eben mit eingeschenkt TV von sich gegeben hat. Es stimmt. Es stimmt. Wir unterliegen hier einem großen Schwindel, ja?
Und auch hier dann wieder die ganz klare Botschaft, es wird aufgearbeitet, es wird dokumentiert und es wird aufgearbeitet. Und jeder ist nur seinem eigenen Gewissen verpflichtet am Ende. Rolf, wie sieht's aus? Wie geht's weiter? Praktizieren hier in Deutschland ist derzeit nicht möglich. Wir hatten letzte Woche auch schon bei unserem Klagepaten-Talk, der ist immer dienstags abends um 20 Uhr live, hatten wir auch schon die Umfrage gestellt an unsere Zuschauer, Thema Ausland. Wie sind deine Pläne? Hast du noch Hoffnung?
Ich bin natürlich immer voller Hoffnung. Ich hätte nie gedacht, dass es so lange geht. Nicht? Viele, viele meiner Kollegen wandern tatsächlich aus. Die machen das nicht mehr mit hier, die haben einfach Angst. Und die Frage ist ja immer, wenn auswandern, wann ist der Punkt of no return einfach überschritten? Wann kommst du nicht mehr raus? Und wir hatten ja so die Situation schon, dass du stellenweise gar nicht mehr über die Grenze gekommen bist, ohne irgendwelche Teste nachzuweisen. Und wenn du keinen Test machst, kommst du auch nicht raus aus dem Land, so in etwa. Gab es immer wieder. Es gibt natürlich auch von meiner Seite Überlegungen, tatsächlich woanders neu anzufangen, weil hier ist mein Ruf völlig kaputt. Aber das darf ich jetzt hier natürlich gar nicht so laut sagen, weil man mir das vielleicht am Ende sogar noch als Fluchtgedanken werten könnte, weil ich ja in einem Prozess stecke. Ja, und es ist schwierig. Es ist schwierig, hier in Deutschland noch eine vernünftige Medizin zu machen. Es ist schwierig, hier überhaupt noch einen vernünftigen Schulleiterjob zu machen, ein vernünftiger Lehrer zu sein, ein vernünftiger Kindergärtner zu sein, ein vernünftiger Richter zu sein, die Recht sprechen. Also alle Menschen, die hier systemkritisch sind, haben Probleme. Ja? Nur die Frage ist, wie lange unsere deutsche Regierung das noch weitermacht. Ja, in Amerika gibt es inzwischen 28 Staaten, glaube ich, die komplett alle Maßnahmen aufgehoben hat. Es steht der PCR-Test inzwischen in der ganzen Welt vor Gericht. Es gibt einen Gerichtsbeschluss aus Portugal, es gibt einen Gerichtsbeschluss aus Wien, ja, dass dieser PCR-Test nicht in der Lage ist. Wir haben so viele Beweise, dass das alles nur eine Fake-Pandemie war, eine Plandemie war. Und alle, die das unterstützen und mitmachen, werden bluten. Das ist klar, nicht? Aber können wir dann hier in diesem großen Scherbenhaufen noch, weiß ich nicht, noch mal neu anfangen? Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja? Ich bin guter Dinge, dass es gut weitergeht, wie gesagt, weil ich für mich nichts Unrechtes gemacht habe, außer meine Sicht der Wahrheit ausgesprochen zu haben. Natürlich kann man über Wahrheiten und Wahrheiten diskutieren. Das wäre aber sinnvoll und notwendig gewesen, nämlich einen wissenschaftlichen Diskurs zu fahren.
Der von Anfang an gefordert wurde.
Ja. Und nicht gewollt war. Ja.
Also ich gehe fest davon aus, dass Deutschland Menschen brauchen wird, die im Heilen unterstützen, und zwar im Heilen in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich denke, dass dann Menschen wie du ganz arg wichtig und wertvoll sein werden und schon bereit sind. Du hast mittlerweile bestimmt 2 Appelle an deine Kollegen gerichtet. Was mich mal interessieren würde, so auch ein bisschen als Abschluss von unserem Interview, was schätzt du ein? Wie viele Mediziner würden freiwillig, also wenn der Druck weg wäre, würden freiwillig Maske tragen?
Keiner. Ich meine, es gibt Ärzte, die immer schon Maske getragen haben. Das sind die Zahnärzte, nicht? Das ist völlig normal, weil wenn ich da über einen offenen Mund bin und mir tropft der Geifer aus der Nase oder aus dem Mund raus, dann möchte man hier natürlich hygienische Maßnahmen einhalten. Und natürlich in einem Operationssaal, weil man in einem Operationssaal ja auch sprechen möchte. Ja? Es gibt auch da eine große Studie dazu, die man mal gemacht hat, dass in einem Operationssaal, wo keine Maske getragen worden ist und Schweigegebot war, weniger Infektionen letztlich aufgetreten waren als in den Operationssälen, wo Maske getragen worden ist und gequatscht worden ist. Ja? Also man sieht auch hier tatsächlich, es gibt zweierlei Maß, aber tatsächlich, was ja unseren wissenschaftlichen Verstand angeht, ja, warum trägt man eine Maske? Weil man es muss. Ja? Ich kenne so viele Ärzte, die sagen, ja, ich mache das mal mit, weil sonst kommt das Gesundheitsamt und dann muss ich meine Praxis zusperren. Wenn sie aber nicht mehr müssen, ja, dann wird es auch keiner mehr mitmachen. Siehe den Zug nach Österreich.
Ich wollte es gerade sagen. Genauso,
ja, wenn jetzt hier plötzlich mit einem Mal die Maske als der Schwindel auch anerkannt wird und auch mal in die Mainstream-Medien kommt, was ja jetzt diese große Meta-Analyse herausgebracht hat. Ja. Masken nützen nichts, Masken schaden. Lockdowns nützen nichts, sie schaden. Sie haben die Sache sogar noch verschärft. Ja, aber unsere Mainstreams bringen das nicht. Warum, frage ich mich, weil die haben auch Kinder, die haben auch eine Zukunft vor sich. Wie die aussehen soll, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und warum unsere Politiker das weiter und weiter fahren, ich habe so das Gefühl, die sind wie so kleine Kinder, die einen Streich ausgeheckt haben und sich in ein immer größeres Lügenkonstrukt verstricken, weil sie den Weg zurück nicht mehr finden.
Nicht finden.
Den Hut zu nehmen und die Courage zu haben, zu sagen, nee, wir haben uns geirrt, wir haben was falsch gemacht. Noch ist es nicht zu spät. Jeder, der jetzt sagt, ich habe was falsch gemacht, wir haben das falsch eingeschätzt, der verdient meinen höchsten Respekt. Ja? Aber so, wenn man so weitermacht, das wird alles verfolgt, alles strafrechtlich verfolgt. Ja? Und wenn ich jetzt hier in Landsberg sehe, wir haben ja alle Maßnahmen sind jetzt angeblich aufgehoben, man darf jetzt wieder in einem Café ohne Maske und so weiter sitzen. Wir vergessen das nicht, was man uns da die ganzen Monate und Jahre aufgedrückt hat, die vielen Betriebe, die pleite gegangen sind. Das wird verfolgt.
Und die Kollateralschäden. Und da muss ich immer nur an die Kinder denken. Und das, ich habe vorm Sommer schon Interviews mit Psychologen geführt, Kinder- und Jugendpsychologen. Und vor dem Sommer waren es bei uns in Baden-Württemberg 3 Wochen Schule insgesamt mit Masken und die Rückmeldung war, allein das wird unsere Zunft über Jahrzehnte beschäftigen. Mittlerweile wird im SWR3 über Triage in Kinderpsychiatrien berichtet und es ist traurig und eine Schande, dass das immer nur eine Randbemerkung ist und nicht über die alten Medien so kommuniziert wird, wie man sich von der ehemals vierten Staatsgewalt der Presse wünscht.
Ja, dass heute jedes fünfte Kind hochsuizidal ist, nicht? Das wird überhaupt nicht erwähnt.
Ja.
Und die Folgeschäden, die das mit sich bringt, es ist unglaublich, ja, auch wie viele Menschen durch unsere kaputte Wirtschaft, unsere Reiselustigkeit und so weiter hier Hunger sterben zusätzlich jeden Tag. Wie viele Menschen mit Herzinfarkten sich nicht in die Kliniken trauen oder gar nicht erst abgeholt werden. Wie viele schwere Operationen verschoben oder gar nicht erst stattgefunden haben, weil nicht und so weiter und so fort, weil man die Betten für Corona freihalten wollte, weil man dafür Geld bekommen hat. Es ist so traurig. Wir leben hier also wirklich schlimmer, als wir im Mittelalter gelebt haben. Und wir sollten eigentlich im Zeitalter der Aufklärung sein.
Vielleicht wird es Zeit für das neue Zeitalter der Aufklärung, habe ich manchmal so das Gefühl.
Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir endlich wieder Selbstverantwortung übernehmen und unser eigenes Hirn einschalten. Das ist wichtig. Ja?
Da bläst du natürlich in das Horn der Klagepaten. Genau das ist das Ziel. Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, sich informieren. Information ist eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Es ist alles da, man kann alles lesen. Und wie du sagst, selbst beim Paul-Ehrlich-Institut, wenn man da jetzt auch sagt, vielleicht ist da gar nicht alles drin, was drin sein sollte, aber selbst da sind die Zahlen schon so eklatant, dass es jeden zum Nachdenken bringen müsste. Ja. Rolf, ich bedanke mich herzlich bei dir für deine Zeit und dass du auch so mit deiner ganzen Geschichte nach außen gehst und die Menschen dran teilhaben lässt. Was mir ganz, ganz arg wichtig ist, ist an der Stelle nochmal das Hilfswerk Weißer Kranich zu erwähnen, dass die Ärzte stehen auf, gegründet haben. Und hier kann man dich quasi somit direkt finanziell unterstützen und dir eine Spende zukommen lassen. Also bitte tut's. Es gibt Menschen wie der Rolf, die wirklich mit ganzem Einsatz für ihre Patienten da sind und dann eben eine solch brachiale Gegenwehr oder diesen Maßnahmenstaat zu spüren bekommen. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Rolf.
Bitte gerne, liebe Tina. Und danke auch, dass du uns die Plattform hier dafür immer so nett bietest. Und eben danke auch für die finanzielle Unterstützung. Auch für Klagepaten natürlich, weil ihr seid ja auch nicht ganz ohne Kosten da, nicht? Das muss alles finanziell getragen werden. Ja, vielen Dank.
Von mir auch herzlichen Dank für eure Unterstützung, also für die Unterstützung an Rolf und auch die Unterstützung, die ihr uns Klagepaten zukommen lasst, um genau diese Arbeit für euch leisten zu können. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns bald wieder. Ich möchte euch bitten, teilt diesen Beitrag, lasst ihn viral gehen. Eben auch, dass das Hilfswerk Weißer Kranich an Reichweite bekommt. Das ist uns ganz, ganz arg wichtig, dass eben diese Menschen, die so vielen von uns geholfen haben, auch Unterstützung erfahren. Wir sehen uns bald wieder. Ich darf noch erinnern, immer Dienstagabend 20 Uhr live der Klagepaten-Talk. Und bis dahin eine gute Zeit, eure Tina.